Ich darf Sie herzlich willkommen heißen und begrüßen. Freue mich, dass wir uns wieder einmal sehen. Ich habe heute einen besonderen Text aus dem Alten Testament und daran bindet sich eine ganz großartige Geschichte, die ich dann im Laufe der Predigt erzählen werde. Der Vers aus 2. Chroniker 20 heißt, Vers 22, und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Amoriter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Liebe Geschwister, ein alttestamentliches Wort, eine Erfahrung mit Gott. Israel, das jüdische Land, wurde einmal wieder von vielen Seiten bedroht. Und es stand gewissermaßen vollkommen hoffnungslos mit dem Rücken an der Wand. Gleich drei Armeen haben sich aufgemacht, um die Judenfrage endgültig zu lösen. Das kennen wir. Das wurde in der Geschichte immer wieder einmal versucht, das Volk Gottes auszurotten. Und doch, Gott hält seine Hand über sein Volk, was auch heute für seine Gemeinde gilt. Was uns vordergründig durch drei mächtige, hasserfüllte Heere entgegenkommt, ist im Grunde genommen Satans List, die Gemeinde Jesu nach wie vor zu zerstören. Wir erleben das nicht in Waffengängen wie damals, aber wir erleben das als persönliche Anfechtung und als Bedrohung der Gemeinde. Sei es nun weltweit, indem sie verfolgt wird, indem sie mitunter über viele Jahre vom Strom des Lebens abgeschnitten ist, wie auch immer. Gemeinde tut sich in dieser Welt häufig schwer. In unseren Breiten freilich sind es weithin Anfechtungen, die uns in die Enge treiben, von denen wir wissen, wenn das so weitergeht, dann ist es mein Ende. Auch das gibt es immer und immer wieder von Christen. Wir wollen festhalten, dass Gott auch in dieser Lebenslage ganz persönlich dabei ist und zu seinem Volk steht. Ich möchte einmal versuchen, drei Prinzipien aus dieser Geschichte zu entlehnen und sie für uns zu beschreiben. Nämlich das erste, deine Krise gehört in Gottes Ohr. Da war Josaphat, der König Judas, und er stand in einem Tal in Gedi und er hörte schon von Ferne das Waffenklirren dieser drei Heere. Er war im Grunde genommen fix und fertig, so würden wir sagen, er wusste sich keinen Rat. Und dann sprach er mit seinen Obersten der Heere und sie sagten ihm, gegen eine derartige Übermacht haben wir keine Chance. Überhaupt einen Plan des Kampfes zu erarbeiten, ist völlig überflüssig. Was macht man in einer solchen Situation? Freilich, unsere Engpässe des Lebens sind anderer Natur. Und doch, was Josaphat uns vormacht, ist im Grunde genommen der einzige Weg, der wirklich zählt. In Situationen der Ausweglosigkeit, in Situationen, wo wir mit unserer Vernunft, mit unserem Verstand, mit unserer Kraft am Ende sind, ist das der Richtige, nämlich sich an Gott zu wenden. Und so kniet er nieder und betet für sein Volk. Und die Geschichte seines Volkes soll doch in diesem Zusammenhang nicht einfach mir nichts, dir nichts zugrunde gehen. Eine zigfache Übermacht, er begegnet ihr mit Gebet. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben einen Gott, der hört, der sich auskennt in den Fragen unseres Lebens, der mitempfindet, wenn wir nicht weiter wissen, der über uns seinen Segen und seine Gnade ausgebreitet hat und der ein Bündnis mit uns geschlossen hat. Und dieses Bündnis gilt jeden Tag neu. Darum hat er ein offenes Ohr für seine Kinder und lädt uns geradezu ein, zu ihm zu kommen, damit wir all unsere Not, all unsere Grenzen vor ihm eröffnen und ihn bitten, dass er in der konkreten Lebenssituation uns weiterhilft. Ich denke, das ist ein großes Pro der Gemeinde. Wir sind nie allein. Und das hat Jesus noch zuletzt, als er wieder zu seinem Vater ging, uns noch einmal ins Herz geschrieben. Ihr dürft wissen, dass ich alle Tage bei euch bin, bis an der Weltende. Und als Christen haben wir diesen Herrn kennengelernt, als den Machtvollen, als den, der weiter weiß, als den, der allmächtig über allem steht. Und wir wissen, dieser Herr greift wirklich dann ein, wenn es wirklich nötig ist. So ist unser Gott. Darum dürfen wir zu ihm kommen und all unsere Sorgen auf ihn werfen und das häufig angefochtene Leben zu ihm bringen. Gott ist der, der sich für uns einsetzt, der für uns ist. Und ich denke, wenn man in dieser Art und Weise in innerer Zuversicht ihm begegnet, dürfen wir glauben, dass unsere Gebete nicht vergeblich sind. Gott weiß weiter. So haben es auch damals die Gläubigen immer und immer wieder mit Jesus gemacht. In ihren Alltagsnöten kamen sie von fern her zu ihm und wollten all das, mit dem sie nicht mehr fertig wurden, vor seine Füße legen. Ob es nun die blutende Frau ist, die nicht mehr weiter wusste und schon seit über 30 Jahren zu ihrem Gott flehte und gleichsam auch die Kunst der Ärzte beanspruchte, oder ob es eben auch jener Hauptmann von Kapernaum ist, der zu Jesus kam und seinen Knecht ihm vor die Füße brachte und sagte: Herr, sprich nur ein einziges Wort, und mein Knecht wird zu Hause gesund. Das ist der Glaube, der Früchte trägt. Der Glaube an das Wort Gottes. Wir müssen mit den Notsituationen unseres Lebens und Alltags nicht allein bleiben, sondern dafür ist Christus, der Retter, gekommen, damit wir ihn all die elenden Situationen des Lebens aufbürden und er wie ein indischer Rikscha-Kuli alle Not und alles Elend wegträgt. Ach, wenn wir das doch immer und immer wieder auch tun würden, wenn wir darin treu wären, dass die Not unseres Lebens nicht zu uns, sondern zu ihm gehört. Dafür ist er da. Er ist der, der die Not und die Sorgen dieser Welt auf sich bürdet. Josaphat tut das in einer verzweifelten Situation, in der es für das Volk der Juden keinen anderen Weg mehr gab. Da befahl er dem ganzen Volk, auf die Knie zu gehen, zu fasten und zu beten. Liebe Geschwister, wir haben einen Gott, der da hört, und einen Herrn, der vom Tode errettet, so sagt der Psalmist. Und ich denke, das ist eine große Perspektive für uns in jeglicher Lebenssituation. Wir dürfen anklopfen und er wird öffnen. Wir dürfen unser Herz ausschütten vor ihm und er nimmt die Not und die Dunkelheiten unseres Lebens ernst, um sie selbst zu tragen, damit es wieder Licht wird. Aber damit ist der Sieg noch nicht errungen. Denn in der Krise unseres Lebens brauchen wir auch einen zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist der, dass wir auf ein Wort Gottes warten. Ich denke, das ist wichtig, weil wir es als gläubige Leute immer wieder vergessen, konkret die Antwort Gottes auf unsere Notsituation zu erflehen. Wir sind häufig so gepolt, dass wir sagen, ach, wir haben einen großartigen Gott, der souverän und mächtig ist. Der weiß schon, was ich nötig brauche. So kann man natürlich mit Gott umgehen. Aber Josaphat macht das nicht, sondern er bittet um ein Wort der Wegführung. Wie soll das jetzt weitergehen? Und zwar ganz lebensnah weitergehen. Was haben wir zu tun? Was haben wir zu lassen, damit der Sieg auf der Seite Gottes ist oder überhaupt wir damit rechnen dürfen? Meine Freunde, das Leben mit Gott soll eine Beziehung sein, eine wechselseitige Beziehung. Gott leiht uns nicht nur sein Ohr, sondern er gibt uns sein Herz. Und darum brauchen wir in den Herausforderungen des Lebens, in den Krisen unseres Daseins, ein bewegendes, wegführendes, ein kraftvolles Wort aus dem Munde unseres Gottes. Vielleicht verstehen Sie mich da nicht. Es ist ja auch sicher richtig so, dass wir viele gute Verheißungen haben, die wir dann in solchen Krisensituationen uns selbst einsagen können. Aber das ist nicht immer der Wille Gottes, sondern Gott möchte uns in der konkreten, herausfordernden Lebenssituation auch ein klares, belastbares Wort schenken. Darauf kommt es an. Denn woran soll sich der Glaube festmachen, wenn er nicht das Wort Gottes in der aktuellen Stunde hat? Und darum stehen Sie nicht gleich wieder aus dem Gebet auf und greifen zu den Waffen, sondern Sie warten. Sie warten, bis das Gott sich meldet und er seine Lösung des Problems in die Herzen des Führungspersonals gibt. Liebe Geschwister, was heißt das? Hier in diesem Text, lesen Sie ihn heute Nachmittag ruhig noch einmal durch, heißt es, er ging ins Gebet, da kam der Geist Gottes auf Jahaziel, irgendjemanden aus der betenden Gemeinde. Und Gott sprach mit ihm, ihr werdet nicht kämpfen, sondern ich werde für euch kämpfen. Das ist das lösende Wort. Ihr sollt nicht wieder zu den Waffen greifen, sondern ihr werdet am Rande staunen, wie ich als Feldherr für euch die Schlachten schlage. Merkt ihr, das war das Wort des Augenblicks, das Wort in die Situation, das Wort, das sie alle brauchten. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen ein aktuelles Wort in unserer aktuellen Krise aus dem Munde Gottes. Erst dann können wir glauben, dass Gott diesen Weg gehen möchte. Ich denke, wir haben an dieser Stelle viel zu lernen. Das ist wahr. Die Gemeinde Jesu weiß häufig sehr intensiv, nicht nur für sich, sondern auch für andere zu beten. Und das ist richtig. Aber dann hat sie häufig nicht die Zeit zu warten und zu fragen, Herr, gib uns ein Wort, das uns weiterführt, das uns Klarheit schenkt, das der Schlüssel zur Lösung des Problems ist, das uns herausreißt aus der Krise. Es ist interessant, dass im Hebräischen das Wort Dabar nicht nur Wort heißt, sondern auch praktische Tat. Ich möchte einmal das Wort Gottes mit einem Container vergleichen. Da steht nicht nur drauf, was Gott uns schenken möchte, sondern der Container ist auch randgefüllt mit der Liebe und der Gabe Gottes, die uns in diesem Augenblick weiterhilft. Verstehen Sie? Das lebendige Leben mit dem auferstandenen Herrn Jesus ist nicht nur, ihm alles anzuvertrauen und in die Ohren zu sagen, sondern auch auf seinen Entschluss zu warten. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Fragt der Apostel Paulus. Wir sind sehr moderne Menschen, die kaum noch die Zeit haben, mal eine halbe Stunde auf den Knien zu liegen und die Nähe Gottes zu suchen. Sondern wir sind dergestalt immer wieder unterwegs und meinen, Gott müsste ebenso schnell dann auch agieren. Ich habe den Eindruck, und das ist die Weisheit meines Lebens, dass es auch Zeit braucht, in der Stille mit Gott auszuharren, nicht nur ihm das Bedrohliche des Lebens mitzuteilen, sondern auch zu warten, bis er spricht. Das hat er auf vielerlei Weise immer und immer wieder getan. Vielleicht auch heute Morgen auf diese Art und Weise der Verkündigung. Vielleicht in der Stille, wenn Sie die Bibel aufschlagen. vielleicht auch durch ein Wort aus dem Radio oder woher auch immer. Jedenfalls, es muss das Wort für den Augenblick sein. Das Wort für die augenblickliche Krise. Das Wort, das für uns in unserer Situation von Gott zugespitzt hineingesagt wird und in dem uns sein Wille bekannt wird. Der Hauptmann von Kapernaum, der hat das gewusst. Der hat all die Not, die ihn gewissermaßen beunruhigte, zu Jesus gebracht und ist da meilenweit gelaufen. Aber dann steht er vor Jesus und dann braucht er ein Wort. Er kann nicht wieder so einfach davongehen, dann würden die Zweifel das letzte Sagen haben. Sondern er braucht ein belastbares Wort, das ihm wieder Beine macht. Und darum sagt der Herr, sprich nur ein Wort, nur ein Wort in die konkrete Situation hinein, damit ich wirklich erwartungsvoll wieder nach Hause gehen kann. Und Jesus gibt ihm dieses Wort. Liebe Geschwister, das belastbare Wort in konkreten Situationen des Lebens reißt uns heraus, gibt uns neue Perspektive, lässt uns wieder durchatmen, lässt das Dunkle, Bedrückende von uns nehmen. Aber wir brauchen es eben, das Wort Gottes in unsere konkrete Leidenssituation hinein. Was willst du, Herr, jetzt mit dir? Ich habe das einmal und erlebe es eigentlich immer wieder so erlebt. Es sind wohl schon gut 20 Jahre her. Ich habe eine Refluxerkrankung gehabt, das heißt, der Magen war nach oben hin offen und ich hatte ständig eine verbrannte, Und die Ärzte sagten schon, mit der Medikation reicht das nicht mehr, wir müssen sie operieren. Und ich war dann auch sehr offen und dachte, wenn sie da einen Experten in Würzburg haben, wird es mir wohl gut gehen. Und ich habe mich operieren lassen, aber was für die Herren dort Alltag ist und innerhalb einer Woche vergessen werden kann, das war bei mir völlig anders. Ich hatte viele Komplikationen. Angefangen damit, dass meine Lunge voller Wundwasser lief und ich nicht mehr atmen konnte und ich sehr schnell punktiert werden musste. Und ich hatte Rippenfellentzündung und vor allen Dingen auch hohes Fieber, sodass manchmal mein Bewusstsein getrübt war. Und all das kam zusammen, vor allen Dingen auch die großen Schmerzen in den Rippen. Und ich fragte mich, Herr, was soll das jetzt? Die meisten Leidensgenossen sind innerhalb von wenigen Tagen wieder draußen. Und ich muss nun derartige Komplikationen erleiden. Und wie man so als Mensch ist, ausgerechnet ich. Liebe Geschwister, in dieser Zeit bat ich Gott, Herr, gib mir ein Wort, damit ich wieder an die Zukunft glauben kann. Damit ich irgendwie weiter weiß. Und wenn du es anders meinst, bin ich auch dazu bereit. Aber gib mir jetzt in den tausend Fragen der Ungewissheit dein entscheidendes, klärendes Wort. Und ich hatte dieses Gebet noch nicht ausgesprochen. Da schoss es mir wie ein Blitz durchs Hirn. Nämlich das Wort aus Psalm 118. Nämlich, da heißt es, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und dann kam von der anderen Seite schnell der Gedanke, ach ja, du bist gut. Du nimmst dir da die schönsten Worte, die du hast und meinst, Gott müsste jetzt danach springen. Nee, so geht das nicht. Aber ich hielt erst einmal daran fest. Und zwei Tage später kam in meinem Zweifel ein Bruder von weit her, der von meiner Krankheit erfuhr und mich trösten wollte. Wir hatten ein sehr gutes, seelsorgliches Gespräch und am Ende drückte er mir noch eine Karte mit einem Wort Gottes in die Hand und sagte: Hartmut, wir halten daran fest. Du wirst sicherlich mit Gott in eine Zukunft hineingehen können. Hab nur Vertrauen und glaube nur. Und dann öffnete ich das Wort und las genau dieses Wort aus Psalm 118. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich habe Buße getan, dass ich nicht bei dem ersten Gedanken geglaubt habe, sondern diese Unterstreichung Gottes offensichtlich noch brauchte. Ich habe Buße getan, dass ich eigentlich mit Zweifel geantwortet habe und nicht mit Glauben. Aber so ist das. Innerhalb einer Woche war ich dann wieder gesund und wieder zu Hause und meine Lunge, obwohl sie 2 oder 3 Mal punktiert werden musste, hatte noch nicht einmal Narben. Liebe Geschwister, das sind Highlights des Glaubenslebens, ja. Aber wir würden sie nie erleben, wenn wir nicht Gott fragen würden und nicht auf sein Wort warten würden. Ich kenne auch viele Verheißungen. Ich hätte mir auch das eine oder andere schnell sagen können. Und wir alle sind ja reich an Verheißungen, die wir mit Jesus gehen. Aber das entscheidende Wort habe ich mir nicht selbst sagen können, sondern das entscheidende Wort hat mir Gott selbst gesagt und unterstrichen durch meinen Bruder. Kurzum, liebe Geschwister, es ist nicht nur unsere Aufgabe, all unsere Nöte mit Gott zu teilen und ihn in die Situation unseres Leidens hineinzunehmen, sondern der zweite Schritt, und das sollte Prinzip sein, ist den Herrn zu fragen: Herr, gib mir jetzt deine Antwort in einem besonderen Wort. Manchmal tut er das sogar, wenn wir einfach mal die Bibel öffnen und unsere Augen fallen auf ein besonderes Wort Gottes. Manchmal tut er es in einer Andacht, die wir lesen, oder in einem Gottesdienst. Gott redet, und das ist das Schöne, und das macht eigentlich das Leben mit ihm so spannend. Aber wir sollten die Gelassenheit gerade in der Not haben, auf ihn zu hören und zu warten. Geduld ist ja in der Regel nicht unsere Stärke, aber vielleicht sollte sie geübt werden. Das war das Zweite. Das Erste, unsere Krisen gehören in Gottes Ohr. Das Zweite ist, wir brauchen ein belastbares Wort, das uns wieder Zuversicht gibt, Hoffen gibt, das uns wieder fröhlich durchatmen lässt. Wir brauchen den konkreten Willen in die konkrete Situation unseres Lebens hineingesprochen. Ohne dem können wir nicht glauben. Und damit bin ich eigentlich schon beim Dritten. Nämlich, der Glaube sucht sich immer deutlich nach außen zu artikulieren. Glaube ist ja kein Innerweltsgeschehen des Herzens, zumindest nicht allein. Das wusste Joshua. Und darum erflehte er: Wie sollen wir es jetzt machen? Er berief die gesamte Mannschaft zusammen, die im Heer Verantwortung hatte. Wie sollen wir jetzt den Glauben an das Jahaziel-Wort, das ich anfangs gelesen habe, wie sollen wir das jetzt umsetzen? Und dann kamen der eine und der andere Gedanke und schließlich waren sie der Meinung, Glaube muss sichtbar sein. Und was machten sie? Sie entschlossen sich dazu, die Recken und großen Helden in die Etappe zu tun, ganz hinten hin, und einen Chor aus Frauen und Kindern angetan mit weißen Gewändern an die Front zu schicken. Mit einer Strophe bewaffnet. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist Glauben. Das widerspricht völlig unserer Vernunft. Wir verstehen, dass dort, wo Krieg ist, eben auch entsprechende Waffen eingesetzt werden müssen. Aber doch nicht ein Kinderchor an die Front zu stellen, der Gott lobt. Sie loben Gott schon für das, was er tun würde. Und gerade ein solches Loben nimmt Gott sehr ernst. Er hat es versprochen. Ihr werdet dastehen und schauen, und ich werde für euch streiten. Liebe Brüder und Schwestern, ich verstehe, wenn manch einer sagt, das ist doch nicht realistisch. Wenn manch einer sagt, also so kann man heute nicht damit umgehen. Aber gerade als Christen haben wir das Privileg, Gottes ureigenes Wort, was in die Situation gesprochen wurde, ernst zu nehmen und darauf unser Leben der Zukunft zu gründen. Das ist das Entscheidende. Ich habe es vor 14 Tagen wieder erlebt. Ich leide so ein bisschen an Kreislaufschwierigkeiten und manchmal spielt auch mein Herz verrückt. Und ich hatte am Abend einen Dienst. Und ich sagte, Herr Jesus, so kann ich da nicht hingehen. Bitte hilf mir doch jetzt. Nimm mir wenigstens die Herzschmerzen. Und ich hatte kaum dieses Gebet ausgesprochen. Da gab er mir aus Daniel Kapitel 6, Vers 28 in das Hirn. Nämlich, da steht, er ist ein Retter und Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. So ist es. Das betet Daniel, nachdem er aus der Löwengrube herausgeführt wurde, unbeschädigt. So preist er Gott. Das ist sein Gott, ein Retter und Nothelfer, der Zeichen und Wunder tut im Himmel und auf Erden. Wissen Sie, als ich dieses Wort aufnahm, ich hatte es lange nicht gelesen, als ich dieses Wort aufnahm, da wurde ich wieder froh und glücklich und sagte, danke, Herr Jesus. Auf dieses Wort hin mache ich jetzt Schritte und das ist meine Glaubensunterstreichung. Und ich nehme den Dienst wahr und lasse die Brüder nicht hängen. Verstehen Sie? Ein einziges Wort hat mir nicht nur Mut im Geist gemacht, sondern hat meine Beine wieder bewegt, hat mir die Herzschmerzen genommen und ich konnte dienen. Liebe Geschwister, wir haben einen so großen Gott, der manchmal traurig ist, dass er nicht gefragt wird und dass wir nicht warten können auf seine Antwort, auf unser Gebet hin und dass wir dann irgendetwas Religiöses tun. Aber das sind nicht die Wege der Gebetserhörung, sondern Gott möchte sehr konkret mit uns in unserer Situation reden. Und er möchte, dass wir aufgrund des zugesprochenen Wortes Schritte wagen, Glauben bezeugen, Glauben manifestieren. Ich denke, das ist immer die Art unseres Gottes gewesen, dass er genau das möchte, dass wir tun, was er uns sagt, damit wir sein Heil und seine Rettung konkret erfahren. Da gibt es einen wunderbaren Psalm. Psalm 107, da heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Ich könnte Ihnen aus der Bibel noch so viele Belegstelle bringen, die immer das Bewusstsein des Wortes Gottes und die Bindung des Glaubens daran unterstreicht und dann entsprechende Erfahrungen macht. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Liebe Geschwister, wir brauchen solche Worte, die uns tragen, angesichts der Krisen unseres Lebens. Und darum ist es so wichtig, dass wir das lernen, unseren Gott wirklich ernst zu nehmen und ihn zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich will nicht einfach nur was Frommes machen und weiterbeten, sondern ich möchte wie Jünger hören, auf dich und deine Weisung Acht haben. Und genau das tun, was du mir jetzt sagst, dann wird das Leben spannend, kann ich Ihnen sagen. Dann wird es richtig spannend. Und wir reden dann nicht nur von einem lebendigen Gott, sondern er begegnet uns täglich. In der Weise, wie ich es versucht habe, ihn ein wenig vor Augen zu stellen. Josaphat hat gebetet mit seinem ganzen Volk. Josaphat hat auf Gottes Stimme gehört und Gott hat noch nicht mal mit ihm die Stimme geteilt, sondern mit irgendjemandem aus dem Heer, nämlich Jahaziel. Und der sagt, so spricht der Herr. Und aufgrund dieser Gewissheit handelt Josaphat. Die Mächtigen und Großen, die Waffen in die letzte Etappe und der Lobpreischor an die Front. Und wie ging die Geschichte aus? Ich habe sie nur partiell erzählt. Aber die Geschichte ging so aus, dass es da heißt, und als sie anfingen mit Loben und Danken, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Und das ganze Volk, das ganze Heer der Feinde brachte sich gegenseitig um. Und als Josaphat in die Wüste kam, heißt es da, sah er nur noch Leichen. Schlicht gesagt, Gott hat einen Geist der Verwirrung in das feindliche Lager geschickt. Und dann brachten sie sich alle gegenseitig um. Und als Josaphat mit seinem Heer hinkam, da sah er eben, die Schlacht war geschlagen. Kennen Sie das auch, dass man manchmal Angst vor der Zukunft hat, was auch immer werden wird? Das soll heute eine Ermutigung sein, dass Gott so mit seiner Gemeinde und jedem Einzelnen umgeht. Aber wir müssen, ich darf es mal so ein bisschen locker sagen, wir müssen mitspielen. Das ist ein Prinzip. Wir sagen in alle Not in sein Ohr. Wir bitten um ein Wort und erwarten es und tun vorher nichts. Und schließlich geben wir dem Wort Gottes einen Glaubensschritt, der sichtbar ist. Als ich vor 14 Tagen dieses Erlebnis mit den Herzschmerzen hatte, war mein Glaubensschritt der, dass ich meine Bibel nahm und mich ins Auto setzte. Das war der Glaubensschritt. Wir haben einen großen, wunderbaren Gott, liebe Geschwister. Wir wollen ihn als solchen erfahren. Und ich bitte Sie, beleben Sie Ihren manchmal stumpf gewordenen Glauben zu Gott hin, der Sie mit neuen Glaubensmut erfüllt, weil er auch heute noch ein lebendiger Gott ist, der gern mit uns redet und gern seine Wegweisung schenkt, wie wir handeln oder was wir tun sollen. Wir brauchen in der Krise Gott selbst. Und ich denke, wir haben diese Prinzipien verstanden, in denen er mit seiner Gemeinde und mit seinen Kindern sprechen möchte, damit es nicht nur Wort ist, sondern damit das Wort auch zur Veränderung des Lebens wird. In den Krisen siegen. In diesem Sinne ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwunden hat, wie Johannes einmal sagt. Ganz in diesem Sinne. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Herr, dein Wort, die edle Gabe, so heißt es in einem Vers, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und den größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Gott segne sie. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, hab du herzlichen Dank, dass du ständig uns von allen Seiten umgibst und deine Hand über uns hältst. Ja, du bist noch näher. Du lebst in uns durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Wir können das kaum fassen, aber das ist deine Liebe, die sich zu uns gewagt hat und jetzt mit uns durchs Leben will. Darum möchte ich dich für meine Brüder und Schwestern bitten, dass sie in der Erfahrung der Krisen auch die Erfahrung deiner Kraft erleben. Hab du herzlichen Dank dafür. Du bist ein wunderbarer, lebendiger Gott, der nicht nur mit sich reden lässt, sondern der auch in jeder Konfliktsituation einen Weg kennt. hab du vielen herzlichen Dank für deine unaussprechliche Treue. Segne du uns alle miteinander und hab vielen Dank, dass du bald wiederkommen wirst. Amen.